Ja, wir sind ja weiter im Lukas-Evangelium und da haben wir schon Kapitel 9, also bis zu Kapitel 9 diesen Berg erklimmen können. Ich weiß nicht, ob ihr schon etwas über das Stufenalter des Menschen gehört habt. Stufenalter. Kennt ihr das? Kannte ich vorher auch nicht. Ab dem 17. Jahrhundert hatte man solche und ähnliche Zeichnungen immer wieder veröffentlicht. Ja. Meistens wurde das Leben in 10 Abschnitten mit je 10 Jahren Abstand eingeteilt. Mit einer Treppe soll auch deutlich werden, wo der Höhepunkt dann des Lebens ist. Okay. Wir sehen zuerst hier ein 10-jähriges Kind, dann den Jüngling, der hier seine Dame küsst, dann den jungen Jägersmann mit Familie und dann mit 40 heißt es hier, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich kann es kaum lesen, heißt es mit 40 wohlgetan. Naja, man ist auf der Karriereleiter schon ziemlich oben, mit 50 ist man ganz oben, aber von dort aus geht es dann nur noch bergab. Mit 60 fängt das Altern an, 70 ist man ein Kreis, 80 schneeweiß, mit 90, da heißt es hier ein Kinderspott und mit 100 Gnad von Gott. Naja, so ist es mal hier auf dem Bild. Wir sehen, dass der Mensch mit 50 sozusagen den Zenit seines Lebens erreicht hat und von da an, naja, es geht nur noch bergab. Ich glaube, es geht in der Regel schon früher bergab, aber das ist jetzt mal so diese Zeichnung. Ich selbst bin hier zu finden. Und es scheint nach diesem Bild, dass sich in meinem weiteren Leben nichts mehr bessert. Mein Höhepunkt ist überschritten. Die Stufen sind vielleicht ein Trost für alle die, die noch 30 und darunter sind, aber für Leute wie mich geben Sie keine große Hoffnung mehr. Wer will schon mit 90 ein Kinderspott sein und ob mit 100 das eine besondere Gnade Gottes ist, ist auch fragwürdig. Heute geht es in unserem Bibeltext um unerwartete Höhepunkte im Leben einiger Jünger. Diese alle waren noch auf der linken Seite der Darstellung zu finden, also noch lange vor dem eigentlichen Altershöhepunkt. Aber so ist Gott, er hält sich nicht an menschliche Überlegungen und Vorgaben. Also seid gespannt auf euer Leben. Er kann dich überraschen. Die Jünger haben schon viel erlebt, viele Höhepunkte auch erfahren. Der letzte, den sie hatten, war die Speisung der 5000. Sie erlebten, dass durch ihre eigenen Hände eine riesige Menge an Menschen durch 5 Brot und 2 Fische satt gemacht wurden. Sie erlebten, wie sich die Nahrung für diese vielen, vielen Leute einfach vermehrten. Für mich wäre das zuerst beängstigend, also wenn ich jetzt auch dabei gewesen wäre beim Verteilen, zuerst beängstigend. Und dann wäre es sicherlich ein Höhepunkt in meinem Leben. Stell dir das mal vor, du hättest das erlebt. Danach sagte der Herr Jesus etwas über sich, über seinen Tod, sein Leiden, über den wirklich sehr hohen Preis der Nachfolge. Und ich denke, da erlebten die Jünger gerade so eine Wechseldusche. Zuerst hier dies, Speisung der 5000 und dann Leiden, Sterben. Und auch du musst hier wirklich federn lassen, also jetzt mal in dieser Weise, auch du musst leiden, wenn du mir nachfolgst. Und dann heißt es hier weiter, ich sage euch, so sagt der Herr Jesus, dann in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, es waren dann die Jünger vor ihnen, ja, vor ihm, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Also jetzt wieder ja, eine große Vorankündigung. Einige Jünger werden in ihrer Lebzeit das Reich Gottes mit eigenen Augen sehen. Wie kann das sein? Mit eigenen Augen mitbekommen, wie es in Gottes Reich zugeht. Naja, nach dem Bild des Stufenalters des Menschen können Sie noch mindestens 20 Jahre warten, dann wäre das vielleicht so ein Höhepunkt. Aber das war bei Ihnen nicht so. Dieses Ereignis war übrigens auch so prägend, dass Petrus es viel später noch einmal in seinem Brief erwähnt hat. Er schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 16, in diesem zweiten Petrusbrief, dort steht, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Nun, aber alles erst mal der Reihe nach in unserem Bibelabschnitt, den wir heute betrachten, der steht ja in Lukas 9, 28 bis 36. Da ist es. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Also er hat vorher gesagt, etliche unter euch werden das Reich Gottes sehen. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt, als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Der erste Gedanke, den wir so nachdenken oder bedenken sollten, ist dies: An was denkt Jesus? Jesus denkt an die Zukunft der Jünger. In Vers 28, da heißt es: Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Wir sehen, nicht lange vor der Ankündigung, einige werden das Reich sehen, dass der Herr Jesus mit 3 Jüngern auf einen Berg stieg. Welcher Berg es war, wissen wir nicht. Manche meinen, es sei der Berg Tabor. Und hier wurde auch dann eine Kirche, die Verklärungsbasilika, im letzten Jahrhundert von den Franziskanern erbaut. Aber könnte es wirklich dieser Berg sein? Ich denke, dass zwei Gründe sogar dagegen sprechen. Einmal war zur Zeit des Herrn Jesus dort auf der Kuppel ein militärischer Stützpunkt. Davon schreibt Josephus in seinen Berichten. Der Herr Jesus wollte aber zum Beten hochgehen und dazu braucht man ja Ruhe. Mein zweiter Grund ist, dass der Herr Jesus eine merkwürdige Rundreise gemacht hätte. Schauen wir uns mal das an. Der Jesus war vorher in Caesarea Philippi und dann ging er mit seinen Jüngern auf den Berg, hier Tabor, und danach ging er nach Kapernaum am Ufer vom See Genezareth. Der Berg Tabor lag also gar nicht so direkt auf dem Weg. Es ist eher möglich, dass es der Berg Meron gewesen sein könnte. Er war mit seinen 1208 Meter im Nordwesten Israels und liegt auf der Strecke. Aber ganz gleich, welcher Berg es war, es ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Es geht vor allem um das, was dort geschah und welche Botschaft für uns darin liegt. Ich denke, wir Menschen wollen dort, wo die Bibel schweigt, oft es ganz genau wissen. Aber wenn die Bibel klar redet, stehen wir in Gefahr, die Bibel schnell zuzuklappen, weil sie uns herausfordert, den Glauben in die Praxis umzusetzen. Also schauen wir, was ist klar gesagt. Das ist wichtig. Wen nahm denn der Herr Jesus mit? Es waren Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei hat er, wenn er aus der Zwölferschar eine Auswahl traf, immer wieder herausgenommen. Er hat sie besonders zugerüstet. Wir erkennen auch, dass diese später für die Gemeinde wichtige und tragfähige Säulen wurden. Sie wurden unter besonderer Führung von dem Herrn Jesus zu guten Leitern ausgebildet. Deshalb hat er sie immer wieder zur Seite genommen. Dabei denkt der Herr Jesus nicht nur an die Jünger, die er jetzt mitnimmt, sondern eben auch an die Gemeinde, die nach seiner Himmelfahrt entstehen wird und diese auch geleitet werden soll. Als sie nun den Berg erklommen hatten, geschah bald etwas völlig Übernatürliches. Etwas, womit die Jünger nicht gerechnet hatten. Die drei Ereignisse auf dem Berg. Einmal, Jesus verändert sich oder wurde verändert. Und da heißt es, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Dies war das Erste, was die Jünger gesehen hatten. Im Matthäusevangelium wird dies sogar noch ein bisschen näher beschrieben. Sollt ihr auch wissen, da heißt es nämlich, und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Gleißende Sonne, reines Licht. Wir wissen, dass wir Menschen niemals so in die Sonne sehen können. Nun steht Jesus, der wie die Sonne leuchtet, direkt vor ihnen. Wahnsinn. Unglaublich. Markus fügt noch hinzu, und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Also, er traut es keinem Bleicher zu. Das geht einfach nicht. Es war klar, dass niemand auf der ganzen Welt so strahlende Kleider hatte oder herstellen kann. Es war ein unglaubliches Ereignis. Es war so, als hätte jemand im Innersten von dem Herrn Jesus ein gleißendes Flutlicht angeschaltet. Und der Herr wurde von innen her völlig strahlend. Man kann nur schwer hinsehen. Es ist eine Verwandlung, die im Innern beginnt und nach außen dringt. Hier wird für eine Zeit sichtbar, wirklich sichtbar, dass Jesus nicht einfach ein Mensch ist, sondern er ist Gott, der Sohn. Der Herr Jesus war verhüllt, als er auf dieser Erde wirkte. Man sah sein Gesicht, seine Kleidung und nichts unterschied diese von allen anderen Menschen. Aber jetzt kommt die eigentliche majestätische Natur des Herrn Jesus zum Vorschein. Hier wird den Jüngern gezeigt, wir haben es nicht mit einem besonderen Menschen, sondern mit einem göttlichen Herrscher zu tun. Für diese kurze Zeit auf dem Berg ist der Schleier gelüftet, den Gott über seinen Sohn gelegt hat. Für eine kurze Zeit reist der Herr nicht inkognito durchs Land, sondern gibt sich zu erkennen, wer er wirklich ist. Der Herr Jesus hatte einmal gebetet, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier sehen die Jünger diese Herrlichkeit. Und es war unglaublich. Sie sehen, dass der Herr direkt mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung ist. Nun das nächste Ereignis. Mose und Elia erschienen. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Und sie erschienen in Herrlichkeit. Und erscheinen zwei Menschen, durch die Gott seinem Volk Orientierung und Hilfe gegeben hat, Mose und Elia. Durch Mose wurden dem Volk das Gesetz gegeben und Elia war einer der größten Propheten, der in beeindruckender Weise das Volk wieder zu Gott führen sollte. Dies war noch unheimlicher als das, was sie beim Herrn gesehen haben. Der Mose war doch schon 1500 Jahre tot. Und Elia ist vor über 800 Jahren von Gott aus dieser Welt hinweggenommen worden. Nun stehen diese beiden bei dem Herrn Jesus. Wir sehen hier, dass die Toten nicht ausgelöscht sind. Wer an Gott geglaubt hat, lebt in Gottes Welt weiter. Und hier kommen zwei aus dieser Welt wieder in unsere. Gott hat dies gewollt. Er tat es auf dem Berg. Das heißt aber nicht, dass wir von uns aus eine Erlaubnis haben, mit Toten in Kontakt zu treten. Gott verbietet dies ausdrücklich. Da heißt es, sollen wir auch sehen, in 5. Mose 18, ab Vers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder einer Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geisterband oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Ja, so, also nicht zu Toten beten, nicht überhaupt nicht zu Toten wenden. Ja. Denn wer das so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Also Israel sollte in das gelobte Land gehen. Und hier wird gesagt, warum, dass die Bewohner, die vorher dort wohnten, raus müssen. Ja, weil die eben genau das gemacht haben. Also kein Okkultismus. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, dein Gott, halten. Das wird also den Gläubigen gesagt. Wir sehen, von unserer Seite aus hat Gott eine Grenze gesetzt. Und die im Glauben gestorbenen Toten richten sich sicher auch danach. Also das heißt, wenn hier jemand sich mit Toten beschäftigen möchte und möchte irgendeinen gläubigen Abraham holen oder sowas, der gläubige Abraham, der weiß ja, dass er das nicht machen darf und er wird auch nicht kommen. Wer da kommt, dann ist was ganz anderes. Nun erleben aber die drei, dass Mose und Elia erscheint. Wieso haben diese denn die beiden erkannt? Das ist ja auch mal eine interessante Frage. Haben die sich vorgestellt, gestatten Mose, gestatten Elia? Nein, das taten sie nicht. Die drei Jünger haben auch kein Bild von Mose und Elia gehabt. Wieso kamen sie überhaupt darauf, dass hier diese beiden Männer da waren? Und ich denke, auch das gehört zu den Wundern Gottes. In der jenseitigen Welt, in Gottes Welt, gibt es für die Bewohner in dieser Weise kein Geheimnis. Da werden sie erkannt werden, auch ohne sich vorzustellen. Überlegt mal, woher wusste zum Beispiel der reiche Mann aus Lukas 16, dass er es mit Abraham zu tun hat, als er mit ihm gesprochen hat. Abraham hat sich auch nicht vorgestellt und der reiche Mann hat ihn vorher auch nie gesehen. In der jenseitigen Welt ist die auf dem Berg in die Diesseitigkeit hineinkommt, in dieser Welt werden wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sicher werden wir einen veränderten Körper haben. Gott lässt durch Paulus dies auch aufschreiben. Hier sehen wir das. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehren, wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheiten, wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und trotzdem werden wir uns erkennen. Noch viele andere dazu, die wir vorher nicht gesehen haben. In Gottes Welt werden wir auf Anhieb wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist ja das, was ich hier erkannt habe. Mose und Elia, was tun sie denn? Das ist das dritte Ereignis, was die Jünger hier auf dem Berg erlebt haben. Sie sprechen von der Kreuzigung und von der Auferstehung und von der Himmelfahrt. Das heißt, sie redeten von dem Ausgang, den er, der Jesus, in Jerusalem erfüllen sollte. Und diese drei Stationen wird der Herr auch durchmachen und erfüllen. Er wird sein Leben zum Sündopfer für Gottes Volk und für die Welt geben. Das hat Johannes der Täufer auch schon gleich zu Beginn seines öffentlichen Auftretens des Herrn auch gesagt. Da steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, schau, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber dabei bleibt es ja nicht. Die unsagbaren Schmerzen, das große Leid und die abgrundtiefe Not sind nicht das Letzte, was der Herr hier erlebt. Zum Ausgang gehört auch die Auferstehung und der Sieg über den Tod, über den Teufel. Und der Herr Jesus hat diesen Sieg am Kreuz errungen. So schreibt es auch der Hebräerbrief. Da heißt es: Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Also der Herr Jesus hat auch wirklich gesiegt. Und auch davon, auch das ist mit dem, was in Jerusalem kommt, eingeschlossen. Jesus, du wirst siegen, wirst auferstehen, aber nicht nur das, sondern auch die Himmelfahrt gehört zum Ausgang des Herrn Jesus, den er in Jerusalem erfüllen wird. Dies fand ganz in der Nähe von Jerusalem statt. Da heißt es im Markus-Evangelium: Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Ja, also sie wurden nicht nur aufgenommen, sondern er ist dann auch dort und regiert mit. Der Herr Jesus, dein endgültiger Ausgang ist nicht das Kreuz, sondern es ist die Herrschaft. Aber du musst diese Station durchleben. Warum erschienen diese beiden Diener Gottes und sagten ihm dies? Sicher, um den Herrn Jesus zu ermutigen. Und sie wollten ihm das noch einmal nahelegen. Es geht jetzt sicher ins Leid, Herr Jesus. Aber du wirst es durchstehen. Und dann ist der Sieg da. Und du wirst geehrt werden. Im Hebräerbrief werden die Christen aufgefordert, ihrem Herrn ja nachzufolgen. Und zwar mit folgenden Worten. Hebräer 12. Da heißt es: So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude will. Schauen wir. Ja. Das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zur Rechten Gottes, zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der Herr Jesus ist ein Vorbild, dass er auf die Freude sieht und dabei das Leid mit in Kauf nimmt. Und ja, die beiden Männer hatten den Auftrag, davon zu berichten, den Herrn Jesus zu ermutigen. Sie richteten den Blick auf den Segen, den der Herr für seine Gemeinde erwerben wird, und auf das, was dem Herrn danach noch bevorsteht. Dabei denkt der Herr Jesus an die Zukunft und besonders an die Zukunft seiner Gemeinde. Nächster Gedanke. Der Jünger Petrus denkt an seine eigene Gegenwart. Da steht: Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese vor ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und so lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Merkwürdig, nicht wahr? Petrus wusste nicht, was er sagte, und doch sprach er. Ich kann es mir nur so erklären, dass dies, was er hier äußert, in seinem Herzen war. Und er fing einfach an zu reden, machte aber dadurch deutlich: Hier ist es wunderbar. Hier bleiben wir, Hier gehen wir gar nicht mehr weg. Hier gehen wir nicht mehr runter ins Tal. Diesen Moment halten wir fest. Wie immer fest. Ja, und wir bauen dann mal Hütten. Petrus erlebt etwas von Gottes Reich. Wisst ihr, und das sollten wir uns auch mal zu Herzen nehmen. Er erlebt etwas von Gottes Reich. Und was passiert, wenn ein Mensch etwas von Gottes Reich erlebt? Ja? Petrus will dies überhaupt nicht mehr loslassen. Ja? Also wer in das Reich Gottes geblickt hat, er will gar nichts mehr anderes. Ich spreche jetzt ein bisschen auch von unserer Zukunft, sofern du den Herrn Jesus im Herzen trägst. Ja, wer ins sichtbare Reich Gottes kommt, hat nur noch Interesse für Gott und seine Welt. Petrus war ja noch verheiratet, ne? War anders, ja? Dort will er jetzt bleiben. Aber lieber Petrus, in dieser Welt, die du jetzt gerade siehst, in diese Welt würdest du gar nicht kommen, wenn dein ausgesprochener Wunsch sofort in Erfüllung gegangen wäre. Das, was du jetzt erlebst, ist nur ein kurzer Ausblick für deine mögliche Zukunft. Aber die muss der Herr Jesus erst für dich erkämpfen. Wir sehen, das, was gut für uns erscheint, auch in unserem Alltag, ja, muss nicht immer gut sein. Ja. Und das Schöne, was man gegenwärtig festhalten will, kann zum Schaden werden. Wie gut, dass Gott weiter sieht und dass er die Wünsche seiner Leute nicht einfach erfüllt. Petrus denkt nur an seine jetzige Gegenwart, aber Gott denkt weiter. Und das ist mein nächster Gedanke. Gott denkt an den Alltag der Jünger. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Die Jünger hatten schon Außergewöhnliches und sicher auch Unheimliches erlebt. Also es war ja nicht einfach so, so sanft. Aber das, was sie jetzt sahen und was jetzt geschah, übertraf alles. Nun spricht Gott selbst, der Ewige, der Heilige, der Allmächtige. Gott hat eine Botschaft nun direkt an die Jünger. Mose und Elia redeten zu Jesus, aber Gott spricht hier die Jünger direkt an. Und aus dem Mund Gottes hören alle drei, wer Jesus in Wahrheit ist. Er ist der geliebte Sohn Gottes. Und er ist der Höhepunkt der Botschaft Gottes oder der Boten Gottes. Vorher gab es ja Mose, der die Gesetze dem Volk Israel brachte. Und dann gab es auch viele menschliche Propheten, die Gottes Botschaft an das Volk weitergaben. Mose ist der Repräsentant für das Gesetz, Elia für die Propheten. Aber jetzt heißt es für die Jünger, Gott hat seinen Sohn geschickt. Auch wenn ihr nicht alles versteht, ihr meine Jünger. Eines müsst ihr aber jetzt festhalten. Jesus ist mein Sohn. Ja, und was nun? Auf ihn sollt ihr hören. Jetzt geht es nicht mehr darum, welche Anweisung gibt das Gesetz? Was sagen denn die Propheten? Nein, es geht darum, was sagt Jesus? Was sagt der Sohn? Ihn gilt es anzuhören. Und für uns, die wir im neuen Bund leben, heißt es auch, was haben diejenigen gesagt, die im Auftrag von Jesus Christus das Wort Gottes weiterschrieben? Die Apostel des Herrn. Hier auf dem Berg hat Gott selbst deutlich gemacht, wer nun das Sagen hat. Und dies wird später auch im Kolosserbrief unterstrichen. Da heißt es nämlich, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Speise, Feiertags- und Sabbatgebote hatte Gott durch das Gesetz und die Propheten dem Volk Israel gegeben. Wie wir sehen, sind sie jedoch nicht die letzte Wirklichkeit, sondern nur ein Schatten. Jetzt, mit dem Herrn Jesus ist die neue Zeit angebrochen. Mit ihm kam die Wirklichkeit, so wie es Gott gedacht hatte. Es ist der Eigentliche, worauf die Gläubigen zu allen Zeiten gewartet haben. Wir sollen uns somit nicht mehr an einen Schatten festhalten, sondern das Wesentliche, den Herrn Jesus, betrachten und ihm gehorchen. Heute schauen wir besonders darauf, was der Herr Jesus und seine Apostel sagt, was im Neuen Testament steht. Das Alte Testament ist zwar immer noch eine Hilfe, und die Geschichten daraus sind uns zum Vorbild und zur Warnung gegeben, wie es auch in 1. Korinther Kapitel 10, 5 und 6 heißt. Da wird den Lesern das Volk Israel vorgestellt und wie es gegen Gott sich aufgelehnt hat. Da steht auch, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Gefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Ja, wir sollten auch das Alte Testament fleißig lesen und erkennen, wie notvoll Schuld und Sünde gegenüber Gott sich auswirkt. Aber die direkten Anweisungen haben wir aus dem Neuen Testament zu befolgen. Gott sagt nicht zu den Jüngern, hört jetzt auf Mose, Jesus und Elia. Mose und Elia verschwanden auch. Und zum Schluss bleibt der Herr Jesus alleine übrig. Gottes beste Botschaft wird durch Jesus Christus verkündigt. Diese kann niemand mehr überbieten. Er ist Gottes letztes Reden an die Welt. Und so auch der Anfang des Hebräerbriefs. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das heißt, hört und gehorcht dem, der der Sohn Gottes ist, der der Erbe von allem ist, der der Schöpfer der Welt ist, der die Herrlichkeit Gottes ist, der Gottes Wesen zeigt, ja, der alle Dinge trägt und hält. Dieser, der sich hingegeben hat, um uns Gläubige von all unseren Sünden zu reinigen. Hört auf den, der jetzt neben Gott, dem Vater, regiert. Ja, hört auf ihn. So spricht Gott die Jünger an. Das hat kein Engel, kein Bote den Jüngern gesagt. Ja, das ist Gott selbst gewesen. Er ist gekommen. Und wir sehen dadurch, wie wichtig dies Gott dem Vater ist. So können die Jünger durch den Alltag kommen. So können sie Tag für Tag leben, bis sie im Himmel sind. Hört auf Jesus und ihm, diesem wunderbaren Herrn, gehorcht. Der letzte Satz: Und sie schwiegen und sagten in diesen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Warum machten sie das? Es ist ein Wunder geschehen. Weil sie dem folgten, was Gott ihnen sagte. Er sagte ja, hört auf meinen Sohn. Und was sagt der Sohn? Im Matthäusevangelium spricht der Herr zu ihnen: Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von diesem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus dem Tod auferstanden ist. Sie sollten also davon nichts erzählen, bis alles in Jerusalem vollendet ist. Gut, wirklich gut, wenn die Jünger so prompt und klar dem Herrn Jesus folgen. Nehmen wir uns ein Beispiel dran. Folgen wir dem Herrn Jesus. Bist du dabei? Wir haben gehört, die Geschichte der Verklärung des Herrn Jesus auf dem Berg zeigt einmal: Der Herr Jesus denkt an unsere Zukunft, an die Zukunft der Gemeinde. Er nimmt Jünger mit, die er besonders ausbildet, damit sie später eine Hilfe sind im Reich Gottes. Und das waren sie ja auch. Zum anderen, er hört noch einmal durch Mose und Elia, welchen Weg er zu beschreiten hat, der Herr Jesus. Und dass dies zum Erfolg führen wird, nach dem Leid, welches notwendig für die Gemeinde ist, wird er aber auch den Sieg erringen und beim Vater geehrt werden. Petrus denkt an seine Gegenwart. Er freut sich, dass er das alles so erleben kann. Ja, er möchte gar nicht mehr weg. Er konnte ein Stück Gottes Reich und Herrlichkeit erfahren. Das steht uns noch bevor. Ja, Gott hat ihm einen unerwarteten Höhepunkt in seinem Leben geschenkt. Das hätte er beim Aufstieg bei diesem Berg, als er da hochgegangen ist, nicht erwartet. Wir sehen aber auch, dass wenn Gott auf den Wunsch des Petrus eingegangen wäre, wäre das Kreuz und somit seine eigene Erlösung nicht geschehen. Das Reich Gottes wäre für ihn unerreichbar geworden. Gut, dass Gott nicht alle Wünsche seiner Leute erfüllt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es kommen noch ganz andere Zeiten auf Petrus und die Jünger zu. Doch war es gut, einmal diesen unbeschreiblichen Höhepunkt zu erleben. Gott hilft ihm im Alltag, ihm und die anderen. Ja, und zwar alle anderen Jünger zu aller Zeiten. Unseren Alltag auch mit Gott zu bewältigen. Und er gibt seinen Jüngern eine klare Botschaft: Hört und somit gehorcht meinem geliebten Sohn. Bist du dabei? Amen.